gesagt, was sagt das Neue Testament grundsätzlich über die Gnadengaben. Und wir haben dann eine gewisse Vierteilung gefunden. Ja. Wir sagten, an erster Stelle stehen die Wortgaben, dann die diakonischen Gaben, Gaben zum Lobpreis Gottes, liturgische Gaben und zuletzt die Gaben zur Leitung und zur Vorstehung, zum Vorstehen besonders die Führungsgaben. Gestern hat uns auch das geleitet, einer braucht den anderen, Dienstgemeinschaft. Heute habe ich ja die Überschrift gewählt, ohne Wortverkündigung, kein Aufbau in der Gemeinde. Wir wollen darum lesen aus 1. Korinther Kapitel 14, die Verse 1 bis 6 und 26 bis 33. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Eigentlich heißt es, er redet Gott an Gottes Stelle. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst, wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es kommt ja nicht auf die Person an, sondern auf die Gabe. Ja? Und diese Gabe des Wortes wird hier als die größere bezeichnet. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede? In Offenbarung, Erkenntnis, in Weissagung oder Lehre. Ja? Einmal bis dahin, dann nehmen wir Verse 26. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? Ja, ich denke, das Wort Brüder müssten wir hier auch so stehen lassen, nicht Geschwister dafür setzen. Das wird ja manchmal auch gesagt, man übersetzt heute, wenn es nun Geschwister natürlich sind, die Schwestern mit einbezogen, aber hier wird einmal eine Ermahnung an die Brüder gegeben und hier kann man nicht einfach ja die Bibel in unseren Sprachgebrauch bringen, indem man das Wort Geschwister dafür setzt. Und so muss man immer vorsichtig sein, wie steht es wirklich in der Schrift. Was ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, denn Wortgaben in der Gemeinde ist den Brüdern gegeben. Das ist hier gemeint. Ja. So hat jeder ist wieder die männliche Form, nicht? Ja, jeder ist die männliche Form. So hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprache, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Propheten aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Soweit einmal. Nun, Wortgaben sind die größeren, haben wir eben gelesen. Und es ist heute auch der Auftrag der Gemeinde, das Evangelium, das heißt das Wort vom Kreuz, zu verkündigen. Und darum hat unser Herr vornehmlich diese Gnadengaben gegeben, die die Verkündigung ausführen. Und diese Gaben dienen besonders dem Aufbau der Gemeinde. In Römer 12 und in 1. Korinther 12 und 14 haben wir Aufzählungen verschiedener Wortgaben. Und sie alle sind miteinander verwandt, aber sind darum auch manchmal schwer zu unterscheiden. Es werden genannt Gaben der Weisheitsrede, Gaben der Erkenntnisrede, sind sehr miteinander verwandt und doch verschieden. 1. Korinther 12, 8. Es gibt Gaben der Lehre, es gibt Gaben der prophetischen Rede, Gabe des Ermahnens und Tröstens, ja. Alle Wortgaben sind immer 100% verständliches Reden. Und das geht deutlich aus 1. Korinther 14, Vers 6 hervor, wo der Apostel das unverständliche Sprachenreden einfach zurückstellt. Er sagt, es baut nicht auf in der Gemeinde. Über Sprachenreden müsste ich ja besonders noch, könnte ich 2 Stunden einmal einen Vortrag halten, aber das fehlt die Zeit hier. Ja, also er möchte nur verständliche Worte reden und er sagt vierfach, in Offenbarung, in Erkenntnis, in Weissagung oder in der Lehre. Ja, das heißt, der Reichtum der vielen Gaben weist auch auf das Priestertum aller Gläubigen hin. Dienste haben eben die Schwestern genauso wie die Brüder. Alle Gläubigen sind mit Gnadengaben beschenkt zum Dienst. Und aber gerade die Wortgaben und die diakonischen Gaben, daraus haben sich auch hauptberufliche Dienste, manche sagen auch Ämter, ja Gott ruft in ein Amt, aber es kommt auf den Dienst drauf an, das hat sich entwickelt. Nun, bei den Wortgaben gibt es sogenannte grundlegende Gaben. Die grundlegenden Gaben, Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten und Hirten. Ja? Epheser 4, Vers 11, da haben wir diese Aufzählung. Nun, Propheten, die stehen in ganz enger Verbindung mit dem Dienst der Apostel. Das sagte ich ja gestern schon, Epheser 2, Apostel und Propheten haben den Grund gelegt für den geistlichen Tempel, für die Behausung Gottes im Geist, für die Versammlung, ja, worin Jesus Christus Eckstein ist. Also beider Dienst hängt aber auch mit der speziellen Offenbarung zusammen. Paulus sagt in Galater 1, Vers 12, ich habe nichts von einem Menschen empfangen. Von irgendeinem Menschen. Ich habe nichts in einer theologischen Ausbildungsstätte gelernt. Ich habe nichts gelernt. Ich habe nichts empfangen. Sondern alles, was ich predige, habe ich durch Offenbarung Jesu Christi. Er konnte Christus predigen, weil man Jesus Christus nicht ohne Offenbarung erkennen kann. Das ist einfach, es ist einfach so. Wer Jesus ist, kann uns nur durch Offenbarung von oben geschenkt werden. Und so sagt er in 1. Korinther 14, Vers 6, Paulus sagt, Brüder, ich rede zu euch. Entweder in der Offenbarung oder Erkenntnis. Das sind die grundlegenden, ich komme noch darauf, werden Apostel, Propheten, das Fundament, Epheser 2, 20, ja, das Fundament der Gemeinde bezeichnet. Im anderen Zusammenhang sagt er auch, als ein weiser Baumeister habe ich den Grund gelegt. Und kein anderen Grund kann gelegt werden, welcher ist Jesus Christus. Und jeder sehe zu, wie er nun auf diesem Grund aufbaut. Das bedeutet also, Apostel und Propheten, ihr Zeugnis, ja, ist grundlegend für die Echtheit der neutestamentlichen Schriften. Diese Schriften sind Offenbarungen des einen Wortes Gottes. Ihr Dienst ist gewissermaßen gleichgestellt den Gottesboten und Propheten des Alten Testamentes. Und Petrus nennt ihren Dienst in 2. Petrus 1, Vers 20 die Weissagung der Schrift. und betont, dass das niemals durch den Willen eines Menschen geschehen ist. Er sagt, heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Das entscheidende Kennzeichen eines Apostels war für Paulus die Berufung durch den auferstandenen Herrn. Er kommt darauf zurück in Römer 1, Vers 1 bis 6, aber am deutlichsten wird es auch Galater 1, 1, sagt Paulus, Apostel, nicht von Menschen noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Oder denken wir ganz kurz auch an 1. Korinther 15, in Versen 1 bis 11. Der Apostel sagt, am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Eine unzeitige Geburt ist eine Frühgeburt. Und er ist nicht die Frühgeburt, so wird das manchmal ausgelegt, sondern die Erscheinung war eine Vorwegnahme dessen, was einmal kommen wird, wenn Christus in Macht und Herrlichkeit erscheint. Ja. Er hatte eine Erscheinung und hat den auferstandenen, verherrlichten Christus im Himmel gesehen. Und vom Himmel her offenbarte sich ihm Christus und sagt, ich bin Jesus, der schon im Himmel war. Ja. Paulus hat den verherrlichten Christus gesehen. Ja. Und darum hat er auch den verherrlichten Christus verkündigen können. Und wir werden alle mal den verherrlichten Christus sehen, ja? Wenn diese Geburtsstunde da ist, wenn er kommt. Paulus sagt, ich habe es schon erlebt wie so eine Frühgeburt. Für mich war das schon etwas, was vor der Zeit schon in mein Herz kam. In unser Herz kommt es erst, wenn der Herr kommt. Wenn wir ihn dann wirklich in seiner Herrlichkeit sehen. Und das erfüllte diesen Apostel mit dieser ganz besonderen Botschaft, die gar kein anderer bringen konnte, nicht? Das Geheimnis Christus und die Versammlung konnte Petrus doch gar nicht so lehren. Petrus hat den leidenden Christus erlebt, nicht? Und den auf der Erde lebenden. Und ja, das ist natürlich auch dann eine andere Blickrichtung in der Verkündigung des Petrus wie der in des Paulus. Und dann sagt er, ich bin der geringste der Apostel. Seht, nicht alle, denen Jesus als auferstanden erschienen ist, wurden Apostel. Aber allen Aposteln ist der Auferstandene erschienen. Er sagt in 1. Korinther 9, bin ich nicht ein Apostel? Die Korinther zweifelten das an, nicht? Sie machten ihm das schwer. Bin ich nicht ein Apostel? Und dann sagt er, habe ich nicht Jesus, unseren Herrn gesehen? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn gesehen? Der Dienst der Apostel lag ja nicht nur allein auf den 12 Jüngern. Der Dienst der Apostel, in 1. Korinther 15 lesen wir, der Herr ist erschienen zuerst den 12 und dann den Aposteln allen. Das sind zwei Gruppen. Und in Römer 16, 7 wird auch Andronikus und Junias, die nicht zu den 12 gehörten, werden Apostel bezeichnet. Apostelgeschichte 14 wird Barnabas Apostel genannt. Alle Apostel haben aber eines gemeinsam. Sie sind Zeugen des auferstandenen Herrn an Juden und Heiden und an die ganze Völkerwelt. Das heißt, sie sind zu Missionaren berufen. Ihre Botschaft ist ganz kurz zusammengefasst. Paulus bringt das auf einen ganz kurzen Satz in 1. Korinther 15, 3 bis 5. Sagt er, ich tue euch kund, liebe Brüder, eben die Botschaft, die ich verkündige. Ich habe euch überliefert, was ich auch empfangen habe. Wieder nicht, ich habe empfangen. 1. Korinther 11, 23, ich habe von dem Herrn empfangen, dass er in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Hat ihm niemand gesagt, hat er von dem Herrn empfangen. Und dann 1. Korinther 15, ja, von dem Herrn empfangen, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Nach den Schriften. Dass er begraben wurde, nach den Schriften. Dass er auferweckt wurde, nach den Schriften. am dritten Tage auferweckt nach den Schriften. Sieh, dieses Zeugnis der Apostel ist Gottes Wort. Und damit einzig gültiger Grund und Maßstab. Paulus selbst sagt einmal in Kapitel 14, Vers 37, wenn jemand sich dünkt, ein Prophet zu sein oder geistlich, ja, so erkenne er, was soll er erkennen? Das, was ich euch schreibe, ja, dass das ein Gebot oder ein Wort des Herrn ist. Das ist gewaltig, nicht? Also Mose war der erste Schreiber der Heiligen Schrift, wenn man das heute auch auf theologischen Ausbildungsstätten abstreitet. Aber man weiß ja nicht, wer das erste Buch Mose geschrieben hat. Das weiß man ja nicht. Aber ich denke, dass die Schrift uns das schon sagt. Es gibt in 5. Mose eine Stelle, Mose schrieb alle Worte dieses Gesetzes auf, von Anfang bis zum Schluss. Ja? Das steht so im 5. Buch Mose. Dieses Gesetzes, diese Tora, nicht? Damit meinte man zu allen Zeiten die 5 Bücher Mose. Wer soll denn sonst geschrieben haben? Und das geht noch bereits hervor. Er bekam nämlich von Gott den Auftrag zu schreiben. 2. Mose 17, Vers 14. Der Herr sprach zu Mose, schreibe diese zum Gedächtnis nicht in ein Buch, sondern in das Buch. Da war schon ein Buch, wo schon was drin stand. Und da stand ganz bestimmt schon das erste Buch Mose drin. Natürlich hat vielleicht Mose auch durch Überlieferungen etwas empfangen. Aber Petrus sagt, er hat ja nicht aus seiner Weisheit geschrieben. Die Weisheit der Ägypter hat er dazu nicht gebrauchen können, sondern Gottes Geist diktierte ihm, da zu schreiben. Ja? Und dann heißt es, zum Gedächtnis in das Buch, weil schon ein vorhandenes Buch da war. Was muss der einschreiben? Ich werde das Gedächtnis Amaleks gänzlich unter dem Himmel vertilgen. Vergiss es nicht. Und dann lege es gleichzeitig in die Ohren Josuas. Also Mose musste schreiben und verkündigen. Aber, Geschwister, das ist mir immer so wertvoll geworden. Das geschriebene Wort hatte den Vorrang. Als dann später Josua das Volk ins Land führen sollte, da sollte er sich nicht an alles das erinnern, was Mose ihm gepredigt hat oder gelehrt hat, was er in seine Ohren gelegt hat. Daran soll er sich nicht erinnern. Natürlich war das sehr wertvoll, dieses unterrichtet werden. Aber er soll sich jetzt in seinem Glaubensleben nicht an das Mündliche erinnern, sondern er soll sich nur an das erinnern, was in dem Buch steht, ja? Was geschrieben ist. Dieses Buch soll nicht von deinem Munde weichen. Du sollst darüber sinnen, Tag und Nacht, auf das du darauf achtest zu tun, nach allem, was geschrieben ist. Die Schrift und immer wieder die Schrift. Sola Scriptura. Die Apostel und Propheten haben also das Neue Testament geschrieben. Den wesentlichen Teil. Ja, alles. Und es ist in allen Aussagen unumstößlich Gottes Wort. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 2, Vers 13, darum danken wir auch Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr durch unsere Predigt empfangen habt, nicht als Menschenwort, sondern als das aufgenommen, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, das in euch wirkt, die ihr eben auch glaubt. Das nennt Petrus die Weissagung der Schrift. Und das war der Dienst, der grundlegende Dienst der Apostel und Propheten. Wir haben heute keine Apostel und Propheten mehr als Grundlage. Wir haben aber die Schriften der Apostel als Grundlage, ja, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, bis der Herr kommt. Paulus sagt auch in Kolosser 1, 25, er hat das Wort Gottes auf das Vollmaß gebracht. Das heißt nicht, dass er der letzte Schreiber war. Wer war der letzte Schreiber? Johannes. Johannes, ja. Und da lebte Paulus schon nicht mehr. Aber er hat es auf das Vollmaß gebracht. Das heißt, er hatte die volle Offenbarung in dem Geheimnis des Christus. Christus und seine Versammlung offenbart. Er sagt, das war in allen Geschlechtern vorher, aller heiligen Menschen verborgen, Epheser 3, war nicht kund.
Es war zugedeckt zwar prophetisch in den Schriften des Alten Testamentes, aber noch nicht offenbar. Nun, was ist Weissagung als Gnadengabe? Ich sagte gestern schon, Propheten, von denen Paulus in 1. Korinther 12 und Epheser 4 als die Grundlage spricht, sind jetzt nicht ohne weiteres gleichzusetzen mit Gemeindegliedern, von denen Paulus nun in Kapitel 14 spricht. Wenn er die Gemeindeglieder jetzt ermahnt, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten um die Gabe der Weissagung. Prophetisch reden, übersetzen manche. Was ist nun prophetisch reden, was ist Weissagen nach 1. Korinther 14, wonach wir so sehr eifern sollen? Die Antwort ist einfach, im Alten wie im Neuen Testament ist prophetisch reden immer vollmächtige Predigt. Aber auch wiederum Predigt mit prophetischem Charakter. Ich werde das gleich noch zeigen. Johannes war eine ganz besondere prophetische Gestalt. Und seine prophetische Predigtcharakter ist ja am deutlichsten auch in den 7 Sendschreiben zu erkennen. Im Alten Testament, da lesen wir immer, so spricht der Herr. Die Sendschreiben beginnen aber mit dem direkten Christuszeugnis. Ja, dieses sagt der Sohn Gottes. Dieses sagt der Heilige. Dieses sagt der Amen. Dieses sagt der treue und wahrhaftige Zeuge. Und so weiter. Alle schließen dann mit dem Weckruf, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir sehen also in diesem prophetischen Reden, Christus spricht durch Wort und Geist selbst zu seiner Gemeinde. Das heißt einfach Dienst der Weissagung. Der Bruder, der predigt, ist nur der Mund, aber Christus spricht durch Wort und Geist zu seiner Gemeinde. Seht, durch prophetisches Reden wird die Gemeinde ermahnt. Sie wird erinnert an den Empfang des Evangeliums und bekommt manchmal auch eine Gerichtsandrohung. Oh ja. Aber auch eine Heilsankündigung. Wir können sagen, einmal so, der Apostel hatte besonders die Missionstätigkeit an Nichtchristen hinzugehen, Jerusalem, Samaria, bis an das Ende der Welt. Der Prophet, der predigt dann der bestehenden Gemeinde. Der Apostel Paulus hatte eben auch diese Gnadengabe der Weissagung der vollmächtigen prophetischen Rede. Und wenn der Apostel Mahnungen aussprach, dann sagt er es oft so: Wir bitten euch nun, liebe Brüder, da sind die Schwestern dann auch mit einbezogen, ja, durch die Barmherzigkeit Gottes, so und so verhaltet euch. Oder er sagt einmal, wir ermahnen euch in dem Herrn Jesus Christus. Nun, man könnte 3 Arten unterscheiden beim Dienst der Weissagung. Erstens, prophetische Gerichtspredigt. Zweitens, prophetische Endzeitverkündigung als Mahnung und drittens prophetische Heilsverkündigung als Tröstung. Ich möchte Bibelstellen dazu sagen. Zu Punkt 1, prophetische Gerichtspredigt. Wo haben wir so eine? 2 Stellen im Neuen Testament, ganz markant, es gibt viele mehr. Römer 16, 17 bis 20. Paulus sagt, ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber einfältig zum Bösen, in Bezug Gehorsam, sich von denen wegzuwenden, die in der Gemeinde Zwiespalt und Ärgernis anrichten, gegen die Lehre, die ihr gelernt habt. Ja. Aber dann kommt das. Ja. Der Gott des Friedens wird in kurzem den Satan unter eure Füße zertreten. Was ist das? Vollmächtige Gerichtspredigt über Satan. Die Gemeinde kann Satan nicht zertreten, aber Gott stellt den Satan unter die Füße der Gemeinde. Deine und meine Füße stellt er auf Satan. Die Gemeinde zertritt ihn, aber der Gott des Friedens macht das. Vollmächtige Gerichtspredigt. Oder Philipper 3,18. auch vollmächtige Gerichtspredigt. Prophetisch. Nun sage ich euch es auch mit Weinen, dass viele die Feinde des Kreuzes Christi sind. Das ist einmal auch ermahnend, sehr ernst ermahnend, und dann kommt, deren Ende ist Verderben. Gerichtspredigt. Vollmächtig. Weil sie ihren Gott zu ihrem Bauch gemacht haben und weil ihre Ehre in ihrer Schande ist. Nun, prophetische Endzeitverkündigung als Mahnung. Punkt 2. Römer 13, 11 bis 14. Paulus sagt, und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. Denn jetzt ist unsere Rettung als näher, als wie wir geglaubt haben. Endzeitblicke, nicht? Unsere Enderrettung, das Ende des Glaubens, um immer beim Herrn zu sein, ist viel näher, als da wir geglaubt haben. Er sagt, die Nacht ist weit vorgerückt, der Tag ist nahe. Prophetische Endzeitverkündigung, und nun kommt die Ermahnung. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Oder 1. Korinther 7, 29. Er sagt, die Zeit ist gedrängt. Da spricht er auch prophetisch von einer kommenden Christenverfolgung, ja? Über die ganze Erde. Und sie kam auch dann. Das ist eine gedrängte Zeit und ihr Christen denkt jetzt nicht ans Heiraten, nicht? Und denkt jetzt nicht an das Leben, sondern denkt an die ganz, ganz schwere Zeit, die auf die Gemeinde zukommt. Es sollen Frauen sein, die hätten sie keine Frauen, Männer, als hätten sie keine Frauen. Ja? Beschäftigt euch nicht mit dem. Er gibt die Ermahnung, sich zuzurüsten für das, was kommt. Und spricht dann wieder, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ja? Prophetische Gerichtspredigt, Verhaltenspredigt als Mahnung, nicht? Auch im Blick auf das Vergehen dieser Welt. Oder 1. Thessalonicher 5, dasselbe. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb ergreife. Der Tag des Kommens des Herrn. Endzeitrede, ja? Und dann kommt die Tröstung. Ihr alle seid Söhne des Lichtes. Ihr seid Söhne des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. Und Punkt 3, prophetische Heilsverkündigung als Tröstung, denken wir doch nur, was Paulus gepredigt hat über das Geheimnis der Entrückung. Nicht? Diese Tröstung, also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Oder wenn er über die Zukunft Israels spricht, in Römer 11, 25 und 26, diese Tröstung, also wird ganz Israel gerettet werden. Nicht? Er spricht vorher von der Gott das Volk zur Eifersucht reiße, dass sie nicht glauben konnten, dass ihre Herzen verstockt waren, nicht? Und das Gericht über Israel kommt, und dann kommt die Tröstung. Auf dass ganz Israel errettet werde, in den 12 Stämmen. Sieht denn dann durch die Sendschreiben und durch die Paulusbriefe können wir uns also ein besseres Bild machen, was prophetisches Reden darstellt. Und diesen Dienst können zwei oder drei tun, aber immer der Reihe nach, immer so, eben, dass die Geister der Propheten den Propheten untertan sind. Und dahin kommt dann die Ordnung des Geistes zur Geltung und der Friede. Das Gesagte soll von der ganzen Versammlung beurteilt werden. So empfahl es der Apostel der Versammlung in Korinth. Und so darf es auch heute noch gelten. Inhalt solchen Redens muss zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung führen. Nicht? Da haben wir das. Und wir haben gesehen, wie Paulus ermahnte, wie er tröstete und wie er aufbaute. Sieht, wenn die Gemeindestruktur missionarischen Charakter hat, das ist auch so ein Satz, die Gemeindestruktur hat missionarischen Charakter, oder ist er vielleicht eingeschlafen, dieser missionarische Charakter. In Korinth war das scheinbar der Fall. Und dann erreicht solches Reden auch Unkundige oder Ungläubige, nicht? Wenn ein Unkundiger hineinkommt, nicht? Und er wird von dem, was er hört, weil er es versteht, nicht? Weil er ihr nicht da in Sprachen redet, sondern die verständliche Worte gibt, nicht? Weil er wird davon überhört, er fällt auf sein Angesicht nieder, nicht? Und sagt wirklich, Gott ist in eurer Mitte. Er kommt in ein Eingreifen Gottes von oben herab, nicht? Und zwar, wenn die Gemeinde versammelt ist. Heißt noch nicht immer gesagt, dass er sich da im Augenblick bekehrt, nicht? Aber er ist einfach davon überzeugt, Das ist keine Versammlung wie ein Kaninchenzuchtverein oder eine Bienenversammlung, eine Imkerversammlung. Das ist einfach die Versammlung des lebendigen Gottes. Sieht Inhalt solchen Redens eben Ermahnung, Tröstung. Und so können wir Apostel Paulus verstehen, wenn er dann sagt, ich will aber in der Gemeinde lieber 5 Worte mit dem Verstand reden, als 10.000 Worte in Sprachen. Kapitel 14, 19 und Vers 39 fordert er auf, daher, Brüder, eifert nach der Gabe des Weissagens, eifert danach. Nun, eine andere Wortgabe, das evangelistisch Reden. Epheser 4, 11 stehen die Evangelisten an dritter Stelle, Apostel, Propheten, Evangelisten, dritter Stelle, dann noch Hirtenlehrer, das sind die 5. Philippus und Timotheus werden Evangelisten genannt, Apostelgeschichte 21, 2. Timotheus 4. Das Hauptwort Evangelist kommt selten im Neuen Testament vor. Die Tätigkeit des Evangelisten aber sehr, sehr oft, und Luther hat meistens mit Predigen oder Lehren, Verkündigen übersetzt, evangelisieren. Siehe, ich evangelisiere euch große Freude. Siehe, ich verkündige. Oder das Evangelium, das ich evangelisiere, dessen darf ich mich nicht rühmen, sagt der Apostel, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht evangelisierte, das heißt nicht verkündigte. 1. Korinther 9, 16. Wehe mir, wenn ich es nicht hätte. Ein notwendiger Zwang ist in mir. Der missionarische Dienst der Apostel war eben das Evangelisieren. Und so kann man die Evangelisten als eine Weiterführung in der missionarischen Arbeit sehen, die die Apostel begonnen hatten. Die Evangelisten haben auch an eine prophetische Begabung. Missionare und Evangelisten sind eigentlich nicht zu trennen. Sie sind von Gott gesandte Boten eben zum Verkündigen, zum Evangelisieren. Der missionarische Auftrag liegt aber auf der ganzen Gemeinde. Und da dürfen wir nie vergessen, dass das Evangelisieren auch gemeindeaufbauend wirkt. Mir sagt meine Schwester, ich gehe am Sonntag nicht in die Stunde, ich bin schon so lange ein glückliches Kind Gottes, aber es ist Evangelisation, das ist die Stunde für die Ungläubigen. Und da kann ich mal zu Hause bleiben. Das ist aber falsch gepolt, nicht? Denn das Evangelium ist Nahrung und Speisung auch für die Gläubigen. Immer wieder, immer wieder. Selbst wenn kein Ungläubiger da ist. Aber wenn wir das Evangelium hören, nicht, dann wird wieder neu der Jubelklang, Jesus lebt, in unseren Herzen geboren und uns wieder neu geschenkt. Nicht? Und darum sollten wir nie so denken, heute ist Evangelisation, da mache ich wieder den Platz frei für die es nun angeht. Im direkten Sinne, ja, brauche ich ja so nicht mehr evangelisiert werden. Das mag alles stimmen. Aber ich bin oft in Rumänien gewesen, nicht? Und dann habe ich alle deutschen Gemeinden im Karpatenboden besucht, 28 Gemeinden. Und habe die Geschwister dort kennengelernt. Und sie sagten immer zu mir, du bist ein Bruder aus Deutschland, bring uns Lehrvorträge. Wir hören nur noch das Evangelium. Jeden Tag, immer wieder wird hier das Evangelium gepredigt. Wir haben überhaupt keine Brüder, die uns in die Schrift einführen. Ja, dann habe ich das versucht. Aber dann merkte ich, dass sie alle nicht zuhören konnten. Und dann war ich wieder in meinem Element und evangelisierte wieder. Und da hörten sie wieder zu. Ja, Ja, und dann habe ich gesagt, ja, wie könnt ihr geistlich wachsen, wenn ihr die feste Speise nicht habt? Ne? Hebräer 6. Und dann haben sie gesagt, weißt du, Bruder, bei uns ist das ein Geheimnis. Wir leben vom Evangelium. Und das habe ich mitgenommen bis heute. Nicht? Darüber habe ich mich so gefreut, dass sie sagten, wir leben vom Evangelium. Das reicht doch aus, um glücklich durch diese Welt zu gehen. Man muss, wenn man das, oft ist das Wort Gottes ja schwer. Nicht? Ich sage schon manchmal zu meiner Frau, wenn ich gar nicht einschlafen kann, dann nimm eine Schriftauslegung von John Nelson Darby. Nach 3 Sätzen schläfst du schon. weil das so geschrieben ist, dass man das gar nicht so begreifen kann. Nicht? So kompliziert, so Schachtelsätze und alles so. Nicht? Ja, also seht, das Evangelistische, das brauchen wir. Das brauchen wir immer wieder. Dann Lehren. Lehren, eine Wortgabe. Die Rede unseres Herrn, besonders in der Bergpredigt, wird am Fluss mit Lehren zum Ausdruck gebracht. Und es geschah, als Jesu diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Gewalt hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Also die schliefen nicht ein. Die haben das gemerkt, dass man auch Lehren lebendig machen kann. Das konnte unser Herr. Jesus sprach immer vom Reich Gottes, vom ewigen Leben, von Sündenvergebung. Und Jesu Rede war aber auch die letztgültige, vollkommene Offenbarung Gottes. In Johannes 8 sagt er, wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich. Jeder Lehrer ist zuerst immer ein Lernender. Ganz wichtig. Der Herr aber konnte sagen, alles ist mir von meinem Vater übergeben. Also der Vater hat mich gelehrt. Und dann sagt er, niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Matthäus 11, 27. Von daher können wir verstehen, dass der Herr Jesus an die Aussprüche des Alten Testamentes anknüpft, dass er sie überbietet, indem er sie eben erfüllt. Seine Lehre war also eine vollmächtige Schriftauslegung. Ja? Ich habe schon manchmal über Psalm 1 gepredigt, nicht? Und dann habe ich immer die Glückseligkeit des Menschen, nicht? Der nicht da sitzt, der nicht dahin geht, der das nicht tut, was die Welt alles tut, nicht? Aber das ist keine Auslegung von Psalm 1. Der glückselige Mensch ist Jesus Christus allein. Und von ihm ist die Rede, nicht von mir. Der glückselige Mensch, der ist ein Baum wie gepflanzt an Wasserbächen, ja? Der seine Frucht bringt zu jeder Zeit. Psalm 1 hat Christus zum Inhalt. Und zwar in jedem Vers. Wir können natürlich eine Anwendung auf uns machen, nicht? Aber das ist keine Schriftauslegung. Und wie oft reden wir und reden wir und reden wir über einen biblischen Text, aber legen ihn nicht aus. Und der Herr Jesus, er ging in der Synagoge zu Nazareth, las Jesaja 66, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Nicht? Das war eine Überbietung, die niemand anders konnte. Und bei allem, was Jesus sagte, erwartete er von seinen Hörern Gehorsam. Das heißt, er hat nicht nur informatorisch gelehrt, nicht? Er hat nicht nur weitergegeben. Lehren ist weitergeben, jeder Schüler ist das Produkt seines Lehrers, geht gar nicht anders, nicht? Geht gar nicht anders. Mich haben schon oft Geschwister gefragt, wo hast du denn studiert, Theologie? Wo hast du denn studiert, die Bibel? Wer war deine Lehrer? Ich möchte es gerne wissen. Ich sage, sehr, sehr, sehr viele Lehrer habe ich gehabt. An keiner Universität. Ich war in der Backstube und habe in der Freizeit die Bibel gelesen. Und dann habe ich Betrachtungen gelesen. 5, 6, 7, 8, 10. Dann habe ich sie alle nebeneinander gestellt. Und dann hatte ich ein ganz breites Spektrum, woraus ich schöpfen konnte, ja? Wenn du auf der Schulbank sitzt, hast du einen Professor vor dir. Und du bist, wenn du fertig bist, das Bild dieses Professors, der hat es fertig gebracht, dich so zu formen, wie er denkt. Hast du aber ein breites Spektrum, nicht? Hast du viel mehr Chancen, eigentlich geformt zu werden. Setzt natürlich voraus, dass man persönlich ein Eigenstudium intensiv betreibt. Das setzt das voraus. Man muss schon sich sagen, ich möchte jetzt wissen, was dieser Text sagt. Wisst ihr, als ich das erste Mal gepredigt habe, war ich 24 Jahre jung. Und dann habe ich mir gesagt, das passiert dir nie wieder. Du wirst nie mehr den Mund auftun. Ich dachte, predigst über den Sündenfall, 1. Mose 3, das ist ganz leicht. Kannst du erzählen wie in der Sonntagsschule. Und dann stand ich vor der Gemeinde und da war es aus. Bang, ich wusste gar nichts. Und dann habe ich gefragt, wie konnte das heute passieren? Und dann wurde mir klar, du hast ja den Text nicht erfasst. Du hast ja nicht gearbeitet. Du bist ja nicht in die Tiefen gegangen. Du wiederholst nur, was da steht, aber du hast ja den Text nicht erfasst. Und da habe ich gedacht, ja, so ist es. Ich muss erst mal lernen. Ich muss erst mal lernen. Und du darfst nicht denken, wenn du eine gute Stimme hast, bist du zum Predigen berufen. Nein, nein, nein. Ich muss erst einmal lernen. Und dann muss ich euch sagen, habe ich wirklich nie über einen Text gepredigt, den ich nicht gründlich verstanden hatte. Und wenn man ihn nämlich versteht, dann kann man das Herz entleeren, nicht? Und dann kommt das an. Ich habe viel über Philipper 2 gepredigt, über Christus in seiner Erniedrigung und in seiner Hochstellung, nicht? Und dann sagten die Geschwister, ja, predige doch mal ab Vers 13 weiter. Ja, bewirket eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Habe ich gedacht, ja, dann setze ich mich eben mal hin, nicht? Dann habe ich geschrieben. Und zwei Seiten und dann, ja, prima. Bewirket eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern, da kannst du donnernd predigen, da kannst du die Geschwister in Angst und Schrecken setzen, nicht? Da kannst du sagen, jetzt mach dich, streng dich an, sonst gehst du verloren, nicht? Aber jetzt musst du ja dann weiter predigen. Gott ist es. Du kannst machen, was du willst. Er macht das alles. Dann habe ich das alles wieder zerrissen, was ich geschrieben habe. Und dann ich denke, meine Güte, ich kann darüber nicht predigen, das habe ich nicht begriffen. Und dann weiß ich, wie ich einmal Erich Sauer zuhörte, da sagt er, fangt nicht an, Philipper 2, Vers 13 auszulegen. Das ist ein gottmenschliches Geheimnis. Lasst es einfach so stehen, wie es da steht. Da habe ich gesagt, danke, Herr, wunderbar, danke. Lass einfach so stehen, wie es da steht. Brauchst du gar nicht so deine eigenen Gedanken oft so sehr da reinbringen. Gott wird nach seinem Wohlgefallen. Aber Fleiß erwartet er schon. Das muss man nicht miteinander verbinden. Das muss man nicht alles in die Logik bringen. Nicht? Es ist eben die Schrift, sehr oft ein gottmenschliches Geheimnis, aber ein tiefer Reichtum. Ich sagte, bei allem, was Jesus sagte, erwartete er Gehorsam. Lehre und Leben, Glaube, Nachfolge gehören immer zusammen. Die Lehre ist immer primär. Sie steht immer am Anfang. Das Dogma Gottes zum Heilen. Ohne Dogma kann niemand leben. Da müssen wir alle trinken. Es gibt auch kein Wachstum. Und wo die Lehre nicht stimmt, da verkümmert das Leben. Die Lehre vom Reich, die Lehre von der Herrschaft Gottes, bildet ja den Mittelpunkt der irdischen Wirksamkeit unseres Herrn, nicht? Tut Buße das Reich Gottes, das heißt, die Regierung Gottes in dem Sohn, in dem Messias Christus ist mitten unter euch. Und die urchristliche Gemeinde hatte genau dieses Kennzeichen. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brotbrechen und den Gebeten. Der Herr gab ja den Jüngern den Auftrag, alle Völker zu Jünger zu machen und sie zu lehren, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Wir kennen das aus Matthäus 28. Also alles Lehren in der Gemeinde ist vom Lehren des Herrn Jesus abhängig und von seiner Schriftauslegung. Der Jesus bezog sich aber immer nur auf das Alte Testament. Und sagt in Johannes 10, 35, die Schrift, und damit meint das Alte Testament, ja, kann nicht aufgelöst werden. Natürlich ist das Alte Testament alt und nicht unbedingt mehr Verkündigungslektüre für heute. Das muss man auch erkennen, nicht? Aber wer das Alte Testament nicht kennt, versteht auch das Neue nicht. Und darum müssen wir die ganze Schrift kennen. Die Schrift kann nicht auflösen. Der Jesus sagt, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Und wenn jemand den Willen Gottes tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wenn man den Willen Gottes tun will, erkennt man auch die richtige und die falsche Lehre. Und wer eine Gnadengabe des Lehrens ausübt, sagt Römer 12, Vers 4, soll in der Lehre bleiben. Wer der lehrt, bleibe in der Lehre. Wie ist das zu verstehen? Das heißt ganz einfach, es gibt eine Lehre, an der alles Lehren und alle Lehrer der Gemeinde sich zu orientieren haben. Diese Lehre ist das Offenbarungszeugnis der ganzen Heiligen Schrift. Darum sagt der Herr, forschet in der Schrift. In ihr habt ihr das ewige Leben und die Schrift ist es, die von mir Zeugnis gibt. Schönes Wort, nicht? Johannes 5, 39. Der Jesus Christus selber also ist Inhalt, Mitte und Ziel und Vollendung der Heiligen Schrift. das sagte ich gestern Abend auch, christozentrische Schriftauslegung. Ja. Psalm 1 ist keine Auslegung für unser Leben. Christus muss uns groß werden. Und in Psalm 2 genauso. Habe nicht ich auf Zion, meinem heiligen Berge, meinen König gesalbt? Christus. Nicht David. David das Vorbild, aber Christus. Die Schrift treibt Christus. Die Schrift, die ganze Schrift, sagt Luther, nichts als die Schrift. Sorgfältiges Studium. Ein Lehrer muss die ganze Schrift kennen und nur dadurch kann er die Gemeinde vor dem Eindringen falscher Lehren bewahren. Darum muss ein Ältester in der Gemeinde nach Titus 1,9 anhangend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, auf das er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen.